So wird weitergependelt. Nicht nur persönliches Schicksal, vor allem auch die Anforderungen des Arbeitsmarktes verlangen vom Einzelnen auch künftig die Bereitschaft zur Mobilität. Frank Münkewaff vom Arbeitsamt Bremen.
Vor 30 Jahren hat man einen Betrieb gelernt und bis zum Eintritt ins Rentenalter ist man im Betrieb verblieben. Ich denke, dort hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel verändert. Mittlerweile ist das Denken in den Köpfen der Menschen auch ein bisschen anders geworden. Man hat halt festgestellt, man kommt mit einem einzigen Beruf kaum noch durchs Leben. Es ist Flexibilität gefordert, sei es nun, sich beruflich ganz neu zu orientieren oder dass es darum geht, sich weiter zu qualifizieren. Aber damit verbunden ist mit Sicherheit auch berufliche Mobilität.
Mobil, lateinisch mobilis. Beweglich, gesund und munter, flink, behende, einsatzbereit, immer und zu jeder Zeit.
In unserer Gesellschaft, die im Moment so sehr abhebt auf Flexibilität und Mobilität, sollte man nicht unterschätzen, wie existenziell wichtig für Flexibilität und Mobilität es ist, dass die Leute einen Ort des Vertrauten sich erhalten. Sie brauchen ihn, um auch weiterhin flexibel zu sein. Und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt einfach sagen, wir müssen immer flexibler, immer schneller, immer mobiler werden. Sondern wir werden auch zukünftig flexibel und mobil sein müssen, aber wir müssen es auf einer stabilen Grundlage sein. Wir brauchen verbindliche, stabile Orientierungen in unserem Leben. Ja, das können örtliche Bindungen sein, das können langfristige Ziele sein, die uns in unserem Leben Stabilität verleihen. Aber wir brauchen diese Stabilität, um uns flexibel bewegen zu können.
Mobilität erweitert auf positive Weise den Lebensraum, den Spielraum. Je größer dieser wird, desto mehr Möglichkeiten entstehen. Aber es entstehen dadurch auch mehr Irritationen und Unsicherheiten. Bewegung gehört zum Menschsein dazu. Menschen sind keine Bäume, sonst hätten sie Wurzeln statt Beine. Und doch. Wenn Wurzeln Halt bedeuten, wenn sie den Menschen im Gleichgewicht halten, dann sind auch sie notwendig für ein lebbares Hin und Her.
Ich bin ungeheuer unzufrieden, eigentlich nie gut gelaunt. Gut, ich bin schon freundlich, also so ist es nicht, dass ich immer grantig auf Leute reagiere, aber ich habe schon an mir festgestellt, dass ich immer genervt bin. Und dann denke ich, das ist doch nicht richtig. Warum bin ich denn so aufgeregt? Warum nervt mich das eigentlich alles? Weil ich eben nicht mal ein Zuhause, das ist ja so ein schöner Begriff. Ich hätte ja gerne ein Zuhause. Das existiert ja so nicht, was jetzt der Mensch als Zuhause versteht. Nämlich sich auszuruhen auch, anzukommen. Und ich komme ja nirgendwo wirklich an. Ich bin ja immer unterwegs.
Wer bereit ist, räumlich mobil zu sein, erlebt diese Mobilität ja auch irgendwo in seinem Inneren. Und wenn er diese Mobilität in seinem Inneren erlebt, dann wird er auch mobiler sein, im Kopf. Und das schafft andere Dimensionen, meine ich. Man muss das positiv sehen. Der Grundgedanke der Mobilität letztlich, des Pendelns, auch der uramerikanische Gedanke, mit dem Pferdewagen von Ost nach West oder zurück oder wo auch immer hin zu reisen, ist ja etwas zu erreichen, das besser ist, als das schon hat. Das ist die Triebfeder des Menschen. Also muss Mobilität eigentlich positiv ausgelegt werden.
Hin und her, das Pendlerleben, eine Sendung von Marion Wilk im Wortspiel. Es sprachen Marina Behnke und Dirk Böhling, Regie Gottfried von Einem, Produktion Radio Bremen 2000. Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Im Studio ist Martin Zagatta. 8 Uhr und 22 Minuten. Dass Afghanistan noch immer ein höchst gefährliches Land ist, das ist uns mit dem Unfall wieder vor Augen geführt worden, bei dem auch deutsche Soldaten ums Leben gekommen sind beim Entschärfen einer Rakete. Mit dem Beseitigen von Sprengstoff und von Minen ist neben den Soldaten aber auch ein privates Unternehmen beteiligt und das wird von einem Deutschen geleitet. Michael Groth hat ihn in Kabul besucht.
Nach der Wende in Deutschland sucht der NVA-Offizier Mario Böhr einen neuen Job. Er findet ihn in einem privaten Sicherheitsunternehmen, für das er unter anderem das Personal der Berliner U-Bahn ausbildet. Im Nahkampf wie in der Hundeführung, sagt er. 1998 ändert sich das Leben des Berliners. Im Auftrag des Auswärtigen Amtes trägt er seine Kenntnisse nach Mittelasien. Zunächst in Pakistan, Anfang 99 dann in Afghanistan, also noch unter der Herrschaft der Taliban, schließt er sich dem MDC an, einer staatlich unabhängigen Organisation, die sich dem Aufspüren und der Beseitigung von Sprengstoffen aller Art widmet. MDC steht für Mine Detection and Dog Center, ein Verweis darauf, dass die Minen mit ausgebildeten Hunden aufgespürt werden. Das MDC nahm 1989 seine Arbeit in Afghanistan auf. Die Ausbildung von Personal und Hunden lag unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zunächst in amerikanischer Hand. 1994 zogen sich die Amerikaner zurück, ein Jahr später sprang die Bundesrepublik ein. Es sollte weitere 5 Jahre dauern, bis ein Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes vor Ort war.
Ich bin über die Straße gekommen von Peshawar nach Kabul und habe die Zerstörungen das allererste Mal wahrgenommen. Und ich hatte mir gesagt, worauf hast du dich eingelassen, hier ein Jahr in Afghanistan zu dienen? Es war wirklich sehr trostlos.
Rasch lernt Böhr die Kenntnisse der afghanischen Mitarbeiter zu schätzen. Nur sie, sagt der Deutsche, wissen sich in einem Land zu bewegen, das nach jahrzehntelangen Kämpfen einem Sprengstofflager gleicht.
Wir haben in Afghanistan über 50 verschiedene Modelle bisher gefunden, in diesen fast 12 Jahren. Diese Minentypen sind sehr hinterlistig und die moderneren Exemplare sind ohne jegliche Metallanteil. Das heißt, es macht die Sache schwer, diese mit dem Metalldetektor zu finden.
Der Haushalt des MDC beträgt $6 Millionen, die Hälfte davon finanziert die Bundesrepublik. Böhrs Stab umfasst heute rund 1000 Afghanen sowie 200 Hunde. Besonders stolz ist Böhr auf die Hundezucht des MDC. Bis zu 80 Welpen pro Jahr werden auf die schwierige Aufgabe vorbereitet. Böhr koordiniert das Training der Hunde und der Hundeführer. Die gefährliche Arbeit beobachtet er aus der Nähe.
Ich habe keine Angst mit dieser Arbeit, weil man sich relativ sicher fühlen kann, wenn man sieht, wie es durch uns gemacht wird. Und ich traue mir auch zu, nach dem Absuchen unserer Hunde die Felder zu begehen. Man darf natürlich in Afghanistan, wo es keinerlei Verlegepläne mehr gibt, es weiß keiner, wo die Minen liegen, es muss praktisch jeder Zentimeter Afghanistans abgesucht werden, darf man nicht Mut mit Leichtsinn verwechseln. Und man sollte nur festgefahrene Wege und auch feste Straßen nutzen mit dem Auto. Ich habe viele Unfälle gesehen. Ich wurde überholt durch einen Jeep vor 2 Jahren und ein paar Meter weiter fuhr der Wagen dann auf eine Mine und 9 Mann sind dabei ums Leben gekommen.
Auch das MDC beklagt Unfälle. 10 Afghanen und 7 Hunde verloren bei Explosionen ihr Leben. Die Unfälle, so Böhr, seien alle auf menschliches Versagen zurückzuführen. Nach dem 11. September ist auch dem deutschen Fachmann in Kabul klar. Hier wird sich vieles ändern. 2 Tage später, auf Weisung aus Berlin, die Reise nach Deutschland. Ungeduldiges Warten, dann im November die Rückkehr auf gefährlichen Wegen. Der Kampf um Kabul ist zu diesem Zeitpunkt entschieden, das MDC nimmt die Arbeit wieder auf. Über einen Mangel an Aufträgen kann die Organisation nicht klagen.
Wir haben bis zum 11. September 50% der Landoberfläche Afghanistans minenfrei gemacht. Die Mine sind sehr hinterlistig, ja, Gegner, ja, oder eine Waffe, weil ich sie nicht sehe, sie ist vergraben. Es kostet viel Zeit, ohne Kappen Minen wieder einzusammeln oder zu zerstören. Was jetzt dazugekommen ist in der neuen Situation, sind erstmal unexplodierte Gegenstände von der US-Luftwaffe. 15% alles Abgeworfenen ist nicht explodiert. Das muss aufgesammelt werden oder vernichtet werden. Speziell diese Splitterbomben, die sehen sehr interessant aus, auch für Kinderhände. Und daher auch die Unfälle, immer noch 12 bis 15 tödliche Unfälle in Afghanistan täglich mit diesem Zeug. Das kommt dazu, also diese unexplodierten Ordonnanzen, so nennen wir das, hier aufzulesen und unscharf zu machen. Und natürlich, keiner weiß, was die Taliban auf dem Rückzug noch vermint haben. Das heißt für uns, alle Plätze oder Geländeabschnitte, die für uns schon minenfrei waren, die wir schon in die Aktenschränke gestellt haben, müssen wir nochmal neu checken.
7 Jahre dürfte es dauern, bis das Land sprengstofffrei ist, wenn die Minen weiter mit dem heutigen Tempo entfernt werden und weitere Stoffe nicht hinzukommen, sagt Böhr. Seit die internationale Schutztruppe für Afghanistan in Kabul ist, arbeitet das MDC mit der ISAF zusammen. Der Berliner freut sich vor allem über die deutschen Spezialisten.
Die deutschen Soldaten sind mehrfach hier, weil sie selbst Hunde mit haben. Sie trainieren ihre Hunde und sind einige Leistungsvergleiche im Gange, wo wir unsere Leute ein bisschen motivieren können, weil wir sagen, unsere Hunde sind teilweise besser als die von der Bundeswehr. Ganz einfach deshalb, die sind im Feld erfahren. Und die Bundeswehr ist nur nicht auf die Landminen trimmt, die suchen Sprengmittel.
Sprengstoff entschärfen, ein höchst gefährlicher Job in Afghanistan und ein Beitrag von Michael Groth.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Guten Abend, herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Christina Jansen. Wenn man im Fernsehen das Vorabendprogramm einschaltet, wären meist Ärzte, Schwestern und Krankenpfleger über den Bildschirm. Mit Helden im weißen Kittel lässt sich eben prächtig Quote machen. Doch mit dem Alltag in deutschen Kliniken hat das wenig gemein. Oftmals schlechte Arbeitsbedingungen und chronischer Stress. Mit dem Traumjob-Image ist es längst vorbei und das hat Folgen. Den Kliniken laufen die Ärzte davon. Viele Krankenhäuser können die offenen Stellen gar nicht neu besetzen, mangels Bewerbern. Michael Franzen hat im brandenburgischen Lübben recherchiert.
Das ist ja Pia.
Oh mein Gott, was ist passiert?
Unfall an einer Ampel.
Das sind Dramen. Ganz so turbulent wie bei der ARD-Arztserie In aller Freundschaft geht es im Reha-Zentrum Lübben zwar nicht zu, über zu wenig Arbeit, aber können sich die Ärzte und Schwestern hier auch nicht beklagen. 7 Jahre ist es jetzt her, dass Geschäftsführerin Beate Seewald die lichtdurchflutete Nachsorgeklinik bauen ließ. Für 40 Millionen Euro direkt am Rande des Spreewalds. Kein Lärm, kaum Verkehr, dafür Felder und Wiesen. Und wenn die 42-Jährige dann noch von familienfreundlichen 8-Stunden-Tagen erzählt, von der guten Bezahlung ihrer Ärzte und hochmodernen Hightech-Geräten, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass sich auf ihrem Schreibtisch die Bewerbungen nur so stapeln. Der aber ist leer.
Wir haben Anzeigen geschaltet, über ein Jahr hinweg im Ärzteblatt, in den einschlägigen Tageszeitungen, null Resonanz, null. Für das, was es gekostet hat, da hätten wir eine Oberarztstelle besetzen können. Allerdings sind wir dann nach einem Jahr auf den Weg der Direktansprache, wie man so schön sagt, also in Personalvermittlungsagentur gegangen und haben darum gebeten, dass man nicht über Anzeigen geht, sondern sozusagen veränderungswillige Ärzte direkt anspricht. Da kam es relativ schnell dann zum Erfolg.
Ganz schnell. Erfolg hatte Beate Seewald bei Ben Dimminger, einem 37-jährigen Mediziner aus Potsdam, der von sich selbst sagt, er sehe das Leben nicht als Wettlauf und der jetzt seit einem Dreivierteljahr im Reha-Zentrum arbeitet, als Oberarzt in der orthopädischen Abteilung.
Ich war arbeitslos und bin von dieser Personalberatungsfirma aufgegabelt worden. Ich hätte mich zugegebenermaßen hier nicht beworben. Weil das war mir augenscheinlich zu weit.
Unbesetzte Stellen. An Brandenburger Krankenhäusern und Kliniken ist das inzwischen gang und gäbe. Der Mangel an Medizinern trifft nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die ambulante Versorgung. Schätzungsweise 200 Praxen stehen leer in Brandenburg. Das hat Folgen, nicht nur für die Patienten, die länger warten und weiter fahren müssen bis zur nächsten Praxis. Auch praktizierende Ärzte wie der Lübbener Chirurg Burkhard Hanschick kommen nicht ungeschoren davon.
Dieses Patientenklientel von den leeren Praxen verteilt sich über alle anderen Praxen und entsprechend müssen alle anderen mehr arbeiten. Inzwischen ist es so, dass wir eine von 4 oder 5 Praxen in Brandenburg sind von den Chirurgen mit den meisten Patientenzulauf. Das heißt also konkret, dass wir im Quartal so zwischen 2000 bis maximal 2500 Kassenpatienten behandeln, plus Privatpatienten. In den alten Bundesländern liegt sicherlich so die Fallzahl für die chirurgische Praxis irgendwo zwischen 800 und 1000 Patienten.
Zurück zum Reha-Zentrum. Wenn Geschäftsführerin Beate Seewald zurückdenkt an den letzten Frühling, dann muss sie erst einmal tief Luft holen. Da hatte sie endlich die 2 Oberarztstellen besetzt, via Personalvermittlungsagentur für eine, wie sie sagt, irrsinnige Summe. Aber bei den 2 Assistenzärzten musste auch die Agentur passen, also selbst aktiv werden. Die Klinikleiterin schickte einigen der etwa 1000 Medizinern in Berlin, die arbeitslos gemeldet sind, E-Mails und versuchte ihnen das Reha-Zentrum schmackhaft zu machen. Moderne Klinik, guter Verdienst, familienfreundliche Arbeitszeiten. Alles umsonst. Interesse hatte niemand. Dass Beate Seewald doch noch 2 Assistenzärzte gefunden hat, hat auch damit zu tun, dass Lübben nur knapp 50 Kilometer entfernt liegt von der polnischen Grenze und dass die polnischen Ärzte, mit denen sie sich im Mai letzten Jahres in Verbindung setzte, das Reha-Zentrum in Lübben als Chance sahen, so wie der 30-jährige Piotr Taschnik.
Wir haben eine schwere Situation in Polen sozusagen, da Ärzte auch sind betroffen von Arbeitslosigkeit. Ich habe Anzeige gefunden und dann in einem Monat habe ich schon Anschluss gefasst, dass ich nach Deutschland komme und mindestens ein paar Jahre möchte ich hier bleiben.
Anwerbung von Medizinern aus Osteuropa. In Brandenburg und den anderen neuen Bundesländern könnte das bald die Regel sein. Schuld am Ärztemangel sind nicht nur die schlechteren Arbeitsbedingungen in Ostdeutschland. Hinzu kommt, dass sich immer weniger Studenten für Medizin einschreiben. Waren es 1993 noch über 90.000, zählten die Statistiker letztes Jahr nur noch etwas mehr als 80.000 Medizinstudenten. Offensichtlich hat die Diskussion der letzten Jahre über die Ärzteschwemme und schlechte Berufsaussichten Wirkung gezeigt.
Nächste Woche herrscht leichte Nervosität in der Sachsenklinik, denn Sarah kehrt aus dem Mutterschaftsurlaub zurück.
Eine Traumklinik, wo sich alle Probleme irgendwie doch noch lösen, so wie in der Sachsenklinik, das wird das Reha-Zentrum in Lübben wohl nie werden. Beate Seewald ist schon froh, dass sie alle Positionen besetzt hat, nach dieser jahrelangen Sucherei. Noch aber hat die 42-Jährige die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich doch noch alles zum Guten wendet in Sachen ärztliche Versorgung in Brandenburg.
Ach, wissen Sie, ich bin Visionär.
Michael Franzen berichtete über den Ärztenotstand. Und der droht nicht nur in Brandenburg, sondern bundesweit. Ein Grund dafür ist die Schinderei, der vor allem junge Klinikärzte ausgesetzt sind. Manchmal sind sie 30 Stunden oder länger auf den Beinen und tragen auch dann völlig übermüdet volle Verantwortung.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Die Umtauschfrist für Schillinge ist endgültig zu Ende. Jetzt gibt's nur mehr den Euro und die Nationalbank zählt die getauschten Schillinge, Münzen und Scheine. Und so wie es jetzt ausschaut, bleiben viele Schillinge unumgetauscht als Souvenir oder vergessen in einer Hosentasche, machen diese jetzt wertlosen Schillinge europaweit einiges aus. Lisa Gartenstetter.
Der Großteil der 17 Milliarden Schilling sind Banknoten, die irgendwo in Nachbarstaaten oder auch in Österreich gehortet werden, da das Umtauschen von Schilling-Banknoten in Österreich bis in alle Ewigkeit garantiert wird, so Dietmar Spranz, Generaldirektor der Münze Österreich.
Selbst wenn ein Enkelkind solche Schillingnoten einmal findet, auch in Jahrzehnten können diese Banknoten bei der Notenbank oder ihren Filialen umgetauscht werden.
Münzen kann man nicht mehr umtauschen. Seit Beginn der Schilling-Währung sind in Österreich rund 7 Milliarden Stück Münzen geprägt worden. Das entspricht ca. 8,9 Milliarden Schilling.
Wir rechnen damit, dass etwa 3,5 Milliarden Stück oder mehr als 4 Milliarden Schilling ein für alle Mal verschwunden sind.
Etwa 4 Milliarden Schilling in Münzenform erwartet sich der Generaldirektor der Münze Österreich noch zurück.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Unter Mikrofon Martin Gerner. Schönen guten Morgen. Kommende Woche entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob der Wehrdienst noch mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Dabei ist der Begriff vom Staatsbürger in Uniform so etwas wie ein Gründungsmythos der Bundesrepublik. Käme für ihn das Ende der Wehrpflicht einer Katastrophe gleich? Das habe ich General AD Manfred Eisele gefragt.
Ich glaube, Katastrophe wäre nicht der richtige Begriff. Ich bin tatsächlich mit den ersten Wehrpflichtigen am 1. April 1957 eingerückt und halte aus Überzeugung die allgemeine Wehrpflicht für die richtige Antwort Deutschlands auf die Kernfunktion des Staates, Sicherung der Gesellschaftsordnung gegen jegliche Bedrohung von außen. Und meine auch, dass die heute laut werdenden Gegner der allgemeinen Wehrpflicht wenig andere Gründe als opportunistische ins Feld führen können. Denn aus den Ländern, die die Wehrpflicht abgeschafft haben, hört man keine ermutigenden Signale, die einen dazu anregen könnten, ihrem Beispiel zu folgen.
Dennoch, in 8 von 15 EU-Staaten ist die Wehrpflicht mittlerweile abgeschafft worden oder es steht kurz bevor. Kann sich Deutschland diesem Trend langfristig entziehen?
Durchaus. Jedes Land muss seine eigene Antwort auf die gesellschaftlichen Kernfragen finden.
Auch wenn eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik angestrebt wird?
Auch dann, denn wir dürfen nicht vergessen, dass bei den Ländern, die die allgemeine Wehrpflicht beibehalten, etwa die Skandinavier, unsere Nachbarn im Osten sind und dass diejenigen Länder, die die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft haben, damit in allen Fällen negative Erfahrungen gemacht haben.
Nämlich?
Insbesondere was die Rekrutierung eines qualifizierten Nachwuchses für ihre sogenannten freiwilligen Streitkräfte angeht und damit die Frage der Professionalität. Das heißt, wer professionelle Soldaten haben will, muss an der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland dringend festhalten.
Nun heißt es ja, dass die Armeen immer hochtechnologisierter werden, auch im Zuge der Kriege, wie sie geführt werden. Wir sehen das an den jüngsten Kriegen in Afghanistan und auf dem Balkan. Weist das nicht in Richtung Professionalisierung Berufsarmee?
Ich glaube nicht unbedingt. Nun muss man sehen, dass die Wehrpflichtigen aufgrund einer politischen Entscheidung in Deutschland in derartigen Einsätzen zumeist nur dann an die Front geschickt werden, wenn sie sich dazu freiwillig bereit finden und dann auf ihre 9-monatige Wehrpflicht eine entsprechende Verlängerungszeit aufsetzen. Darüber hinaus wird die Bedienung vieler hochtechnologischer Geräte immer einfacher. Wir brauchen nur an unsere Heim-PCs zu denken. Darüber hinaus muss man feststellen, dass gerade die jungen Leute heutzutage mit einem technischen Ausbildungsniveau in die Streitkräfte eintreten, das man sich vor 20 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte.
Nun ist ja im Gespräch hier und da zu lesen bereits eine Wehrpflicht von nur noch 5 bis 6 Monaten. Würde das überhaupt noch Sinn machen?
Es gibt sicher eine Untergrenze und ich glaube, dass wir dieser Untergrenze mit den derzeitigen 9 Monaten schon sehr nahe sind. Der Staat muss eben eine eindeutige Entscheidung treffen, ob er die Wehrpflicht am Bedarf der Streitkräfte oder am Aufkommen wehrpflichtiger junger Männer orientieren will. Wenn er das Letztere tut, dann bleibt ihm wenig anderes übrig, als die Dauer der Wehrpflicht weiter zu verkürzen. Damit wird ihre Sinnhaftigkeit aber grundsätzlich in Frage gestellt.
Herr Eisele, Sie haben eben von Opportunisten gesprochen, die jetzt der Abschaffung der Wehrpflicht das Wort redeten.
Die Frage der Wehrgerechtigkeit ist sicher ein grundsätzliches Problem und damit wird sich das Verfassungsgericht auseinandersetzen. Ich hoffe, dass es dabei den Überlegungen der Weizsäcker-Kommission folgen wird und insbesondere auch die Frage der Gleichberechtigung von Männern und Frauen angesichts der Verpflichtung zum Wehrdienst untersucht und in dem Sinne entscheidet, wie sie bisher in Deutschland geregelt sind.
Wir haben ja in den Geschichtsbüchern noch gelernt, das Berufsheer als Staat im Staate als Gefahr historisch gesehen in Deutschland. Sehen Sie das Risiko?
Nein. Ich glaube, die Bundeswehr hat in mehr als 50 Jahren ihres Bestehens bewiesen, dass sie ein integraler Bestandteil unserer demokratisch verfassten Gesellschaft ist. Und es gibt überhaupt keine Ansätze, dass das sich in einer voraussehbaren Zukunft ändern könnte.
Für die Beibehaltung der Wehrpflicht war das General-AD Manfred Eisele und mitgehört hat Andrea Nahles, Mitglied im SPD-Vorstand und ehemalige JUSO-Vorsitzende. Frau Nahles, Sie stehen hinter einem Antrag, einem Papier mehrerer SPD-Landeschefs. Da wird für die Abschaffung der Wehrpflicht plädiert. Mit welchen Argumenten?
Ja, guten Morgen. Es ist so, dass es zwei Gründe gibt. Zum einen hat sich die Auftragslage der Bundeswehr doch erheblich verändert, seit der Kalte Krieg beendet werden konnte und Deutschland wiedervereinigt wurde, kann das Argument einer Landesverteidigung in einem allgemeinen Sinne nicht mehr in der Form aufrechterhalten werden. Zum Zweiten hat es durch die Verkleinerung der Bundeswehr dazu geführt, dass sehr willkürlich teilweise ausgewählt wird, wer von den jungen Männern jetzt eingezogen wird. Es ist so, dass auch die Zahl der Verweigerer ständig steigt und insgesamt hier die Frage der Wehrgerechtigkeit im Raume steht.
Ein Berufsheer, sagen Kritiker, wird teurer als das bisherige Heer. Wer soll das zahlen?
Es geht zunächst für mich darum, brauchen wir tatsächlich eine professionelle, internationale, im Besonderen europäische Armee in den nächsten Jahren? Und das glaube ich mit Ja zu beantworten. Die Ausgangslage weltweit und auch die Einsätze, die die Bundeswehr zurzeit hat, sprechen dafür.
Was ist denn mit dem Argument, das Herr General-AD Eisele eben gebracht hat, dass die ausländischen europäischen Erfahrungen bisher durchweg negativ seien?
Das bezieht sich ausschließlich auf die Frage der Rekrutierung von Nachwuchs. Es ist natürlich richtig, dass wenn man auf Freiwillige setzt, die sich freiwillig melden, auch die Bundeswehr ihre Rekrutierung deutlich verändern müsste. Meiner Meinung nach müsste stärker auf eine gute Ausbildung mit Perspektive für die jungen Männer gesetzt werden. Es müsste stärker geworben werden, anders als das bisher der Fall war. Und man müsste vor allem versuchen, auch die Kapazitäten, die die einzelnen europäischen Armeen haben, stärker ineinander zu verzahnen. Und das sind die Probleme. Das heißt, es sind die Frage, wie viele junge Leute sich freiwillig melden, wie viele Qualifizierte. Aber die Funktionsfähigkeit der Berufsarmeen Auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, ist keinesfalls in Frage gestellt.
Frau Nahles, die Deutschen mögen die Wehrpflicht unverändert. 70% Zustimmung immer noch in Umfragen. Können Sie einfach daran vorbei?
So viel zum Thema Opportunismus derjenigen, die sagen, die Wehrpflicht soll abgeschafft werden, wenn die Mehrheit der Deutschen halt eben dafür ist. Glaube ich, muss man sich schon mit den Argumenten auseinandersetzen. Die Wehrpflicht ist doch ein sehr massiver Eingriff, auch in die Rechte der Einzelnen und insbesondere der jungen Männer. Und deswegen muss man schon sich mit dem Argument auseinandersetzen, ist das noch gerechtfertigt? Und ich glaube, dass diese Fragen von den Befürwortern nicht mehr beantwortet werden. Warum wird der eine eingezogen, der andere nicht? Und dafür gibt es keine vernünftige Antwort zurzeit. Man muss einfach vernünftig darüber reden, wie können die verschiedenen Interessen, Bürgerrechtigkeit, die Interessen der jungen Männer, aber auch die Bedürfnisse der Bundeswehr miteinander in Einklang gebracht werden.
Das ist auch umstritten in Ihrer Partei, das Thema. Ich lese Unterschiedliches darüber, ob das in der SPD mehrheitsfähig ist, die Abschaffung der Wehrpflicht oder nicht. Wie stellt sich das für Sie dar?
Also ich glaube, dass es zumindest in der SPD-Fraktion doch immer noch eine Mehrheit gegen die Abschaffung der Wehrpflicht gibt. Dass es aber doch eine Situation gibt in den letzten Jahren, wo einfach die Sinnfrage der Wehrpflicht immer stärker sich in den Vordergrund rückt. Und ich glaube, dass in der Partei sich doch hier ein Stimmungsumschwung zeigt. Ich bin aber der Auffassung, dass Gegner und Befürworter sich in der SPD zurzeit die Waage halten.
Andrea Nahles war das Mitglied im SPD-Vorstand und das war die Kontrameinung bzw. die Meinung pro Abschaffung der Wehrpflicht. Danke Ihnen für das Gespräch. 7.29 Uhr gleich. Sie hören den Deutschlandfunk.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 254. In Japan macht man die Aufnahmeprüfung an einer Universität und wenn man sie besteht, kann man an dieser Universität studieren. In Deutschland macht man im 13., teilweise auch schon im 12. Schuljahr Abitur und kann dann studieren, wo man will. In die 12. oder 13. Klasse kommt aber nur, wer in allen Fächern genug gelernt hat. Auf dem Abiturzeugnis stehen die Noten für alle Fächer, in denen man Unterricht gehabt hat, aber in 4 Fächern werden die Schüler noch einmal geprüft und zu den mündlichen Prüfungen kommt meist ein Beamter vom Kultusministerium, um aufzupassen, dass die Prüfungen weder zu leicht noch zu schwer sind. Für die schriftlichen Prüfungen schicken die Lehrer in den meisten Bundesländern 3 Vorschläge an das Kultusministerium, aber welchen Vorschlag das Ministerium ausgewählt hat, erfahren auch die Lehrer erst zu Beginn der Prüfung. Nachdem der Lehrer die Prüfungsarbeiten seiner Schüler korrigiert und bewertet hat, bekommt sie ein anderer Lehrer, der nicht an der gleichen Schule ist, um zu kontrollieren, ob alle Fehler angestrichen worden sind und ob die Noten wirklich den Leistungen entsprechen. Dadurch wird die Bewertung der Prüfungsarbeiten ziemlich objektiv. In 9 Bundesländern entscheiden die Lehrer bis zum Abitur selber, was die Schüler lernen sollen, aber in den 7 anderen Ländern, zum Beispiel in Bayern, müssen die Lehrer den Schülern alles beibringen, was in den Lehrplänen steht, denn die Prüfungsaufgaben für die 3 schriftlichen Abiturprüfungen stellt das Ministerium für alle Schulen im ganzen Land. Beim Zentralabitur bekommen alle Schulen dieselben Aufgaben. Dafür müssen die Schüler viel lernen, sie konzentrieren sich deshalb vielleicht zu sehr aufs Faktenwissen und üben zu wenig zu argumentieren und zu diskutieren. Vieles lernen sie nur, um gute Noten zu bekommen. Aber auf dem humanistischen Gymnasium lernt man auch Latein und Griechisch und mit diesen Sprachen sind auch Lerninhalte wie Philosophie verbunden, sodass sich das auch auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Viele Professoren haben den Eindruck, dass die bayerischen Abiturienten die besseren Studenten sind und die lebenstüchtigeren Menschen. Aber das liegt vielleicht weniger am bayerischen Zentralabitur als daran, dass in Bayern nur die besten Schüler Abitur machen. Während zum Beispiel in Hessen 31% eines Jahrgangs das Abitur bestehen, sind das in Bayern nur 19%. Wer das bayerische Abitur hat, hat also Grund, ein bisschen stolz darauf zu sein. Trotzdem meint eine Schülerin, es wäre besser, statt so viel zu lernen, lieber mehr Praktika zu machen. Fräulein Schwarz studiert in Bayern, kommt aber aus Bonn und hat dort an einer Gesamtschule Abitur gemacht. Sie meint auch, dass die bayerischen Abiturienten die besseren Studenten sind. Sie schneiden ein bisschen besser ab. Aber ihr selber genügt es nicht, sich den Stoff, um den es geht, anzueignen. Sie findet es wichtiger, Gelegenheit zu bekommen, selber Initiative zu entwickeln. In Bayern werden jetzt die 10 Jahre alten Lehrpläne fürs Gymnasium überarbeitet, um zu verhindern, dass die Schüler sich für die Abiturprüfungen zusammenhangloses Wissen aneignen und dabei einen Teil des Grundwissens wieder vergessen. In den neuen Lehrplänen soll das Grundwissen schwerpunktmäßig hervorgehoben werden und dann sollen die Lehrer selber auswählen, was außerdem noch exemplarisch gelernt werden soll. Das soll das Ministerium nicht mehr verpflichtend vorgeben. Die Kultusministerin möchte das den Lehrern überlassen. Nach Meinung eines Lehrers zeigen die neuen Lehrpläne, dass fächerübergreifender und praxisnäherer Unterricht nicht nur erlaubt, sondern nun auch offiziell erwünscht ist. Er meint, der Unterricht sollte so sein, dass jemand, der an der offenen Klassenzimmertür vorbeikommt, stehen bleibt, weil er das, was die Schüler da gerade machen, interessant findet. Und wenn ein Schüler krank ist und nicht zur Schule gehen kann, sollte er das Gefühl haben, dass er da etwas Interessantes versäumt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 254. Danke.